Herzlich willkommen,
ihr hört
bei unserer
Sendung Stimmen.
Stimmen.
Immer am Dienstag um 17 Uhr.
Stimmen
ist ein Format, wo man sich immer Menschen aus dem Alltag oder aus der öffentlichen Welt hier ins Studio holt und ein bisschen tiefer quatscht, wer diese Menschen eigentlich sind.
Stimmen.
Die Stunde, in der wir hinter Menschen hören.
Radio OKJ, der Lokalsender aus Jena.
Woher kommen K-Pop-Künstler? Wer jetzt an Südkorea gedacht hat, liegt zumindest nicht 100% richtig. The New Azuka ist aufstrebender K-Pop-Künstler aus Jena. Er selbst bezeichnet seinen Musikstil als D-Pop, also K-Pop mit deutschen Texten. Im November 2024 hat er jetzt mit Rapper Kickpunch Pau seine neue EP Fake Idol veröffentlicht. Ich habe mich mit beiden zusammengesetzt. Dann würde ich erstmal mit der ersten Frage anfangen. Und ich meine, die habt ihr wahrscheinlich zur Genüge schon gehört. Aber woher kommen denn die Namen?
So oft haben wir es tatsächlich noch gar nicht gehört. Also mein Künstlername, Azuka, den habe ich seit ich 15 oder so bin, weil ich da auch großer Anime-Fan war. Und da hatten irgendwie alle in der Szene so eine... hatten alle in der Szene irgendwie so einen Namen irgendwie und dann fand ich ihn total cool, weil die Bedeutung davon ist, der Duft von morgen. Und ich fand dann die Kombination aus, ich will jetzt was Neues machen mit meiner Musik, ich habe jetzt mit anderen Sachen nichts erreicht, ich bin jetzt The New Azuka, der neue Duft von morgen und daher kommt das.
Yes, Kickpunch Pau hat gar nicht so eine langjährige Geschichte. Ich habe vor 3 Jahren inzwischen angefangen, ein bisschen Drumcover auf TikTok hochzuladen und irgendwie Sachen aufzunehmen. Und meine Gamer-Tags, die ich bis dahin hatte, waren überhaupt nicht passend dafür. Also dachte ich mir, ich brauche irgendwie einen neuen Namen, der auch cool ist und dazu passt. Genau, und Kickpunch Pau, fand ich, war einfach eingängig. Hat auch, ja, was Onomato-Poetisches. Genau, also es beschreibt ja einfach nur den Sound, den so ein Drum machen kann. Und den habe ich dann einfach als Rapper übernommen, weil es dann einfach passend war.
Du sagst, dass das zu der Zeit, als du deinen Namen, also The New Azuka und beziehungsweise Azuka gefunden hast, dass das so eine Zeit war, in der du dich sehr für Anime auch fasziniert hast. Wie ist denn da der Hintergrund?
Ich bin ja allgemein dadurch, dass ich vietnamesische Wurzeln habe, meine Eltern aus Vietnam sind, sehr mit der asiatischen Popkultur verbunden. Und da bin ich relativ schnell durch, damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, durch RTL 2, wo damals Animes im Fernsehen liefen, schnell auf den Trichter gekommen, dass es total geil ist, da so coole japanische Animationsserien zu sehen mit so coolen Charakteren, mit denen man sich identifizieren kann, und dann hat man dann sich auch selber vorgestellt als Kind, dass man selber so cool ist, und da habe ich irgendwie so meine Identität drin gefunden als junges Kind, wo ich dann immer weiter reingestürzt bin und dann auch als Jugendlicher und auch als Erwachsener da das immer noch feiere.
Wie ist denn eure Kollaboration zustande gekommen? Ihr habt jetzt ja eine Split-EP veröffentlicht, also wo ihr beide drauf seid. Wie ist denn das zustande gekommen? Vorher war da ja noch nichts, soweit ich das gefunden habe.
Ja, voll. Wir sind gute Freunde. Wir haben uns vor 3 Jahren auf einer Homeparty hier in Jena kennengelernt und haben am Anfang schon über viele Sachen connecten können, unter anderem auch eben über Animes und über Musik generell. Und dann, weiß ich noch, den Tag drauf habe ich Azuka eingeladen, ob er nicht auch nochmal zu Freunden mit rumkommen möchte. Und dann haben wir ein bisschen drüber gejoked, ob man mal sich nicht treffen könnte, um Musik zu machen. Und das war eigentlich der Grundstein, dass erstens diese Freundschaft nochmal fester geworden ist, aber zweitens eben auch der Grundstein, warum wir überhaupt so eine Split-EP rausbringen konnten. Denn damit haben wir angefangen, zusammen Musik zu machen. Dann kamen ja bald die ersten Veranstaltungen, wo ich im Hintergrund einfach Drums spielen konnte. Und dann, weiß ich noch, eine Begebenheit, es gab die Chance, einen Song in der deutschen Version quasi rauszubringen, und der hatte einen Rap-Part drin, und ich hatte schon immer Lust irgendwie zu rappen und da Sachen zu machen, habe das immer nur als Hobby gemacht, und Azuka meinte so, Bro, es wäre doch mega fett, wenn du da diesen Part einfach rappst. Und dann habe ich, ohne ihm was zu erzählen, das geschrieben, und er hat den Beat schon fertig gemacht. Dann hatten wir so diesen Moment, ey, ich habe den Beat fertig, und ich so, ja, ich habe einen Rap-Part fertig. Dann haben wir das gemacht, und das genau war die erste Version, sage ich mal, oder das erste richtige Zusammenarbeiten. Und darüber ist das entstanden. Das hat jetzt länger gedauert und man hat es immer wieder ausprobiert, aber ja, am Ende konnten wir zu diesem finalen Produkt kommen und unsere Split-EP Fake Idol rausbringen.
Das klingt wirklich ziemlich poetisch, muss ich mal gestehen. grundsätzlich, wie habt ihr denn mit Musikproduktion angefangen? Ich habe bei dir, Asuka, alles okay, passiert. Ich habe bei dir, Asuka, schon gelesen, dass du relativ früh auch angefangen hast, Musik zu machen, unterschiedliche Genres. Aber erzählt gerne mal beide, wie das so vonstatten gegangen ist.
Wo hast du das gelesen?
Die Seite kann ich dir leider nicht mehr sagen. Das tut mir leid. Ich weiß nur noch, dass es relativ früh war.
Okay. Ja, cool. Hat mich nur interessiert, wo du das so aufgegriffen hast. Und das stimmt auch auf jeden Fall. Ich habe da mit so 13, 14 MTV geschaut und so Bands gesehen wie Panic at the Disco, My Chemical Romance, Fall Out Boy. Und das war so genau die Schiene, wo ich dann total reingerutscht bin, was ich total geil fand. Und dann dachte ich so, ich will auch Rockstar werden. Ich habe mir eine Gitarre gewünscht von meinen Eltern. Dann ein Jahr später so Equipment, ein Audio-Interface, um dann Sachen auch selber produzieren zu können. Und dann habe ich nie aufgehört. Hab dann mit 18, während ich Abi gemacht habe, meine erste Band gegründet. Da habe ich noch Metalcore gemacht. Und da waren wir echt 7 Jahre lang unterwegs zusammen, haben wir auch getourt und so. Ist aber leider alles gefloppt und nichts draus geworden. Und dann musste ich mich irgendwie neu orientieren und bin jetzt da gelandet, wo ich bin.
Ja, voll. Mit Musikproduktion selbst habe ich bei weitem nicht so viel Erfahrung wie Asuka oder bin gar nicht so darüber reingerutscht. Ich habe früh Instrumente auch gelernt. Immer mal wieder ein Jahr hier Gitarre, ein Jahr hier Schlagzeug oder Klavier. Genau, aber was ich auf jeden Fall schon immer im Blut hatte, war einfach ja, Texte schreiben oder Sachen aufzuschreiben, wie ich mich fühle. Und habe auch aus Spaß so kleine Rap-Battles mal gegen Freunde gemacht und sowas, um irgendwie da so einen Trichter zu finden, wo das irgendwie, oder ein Ventil zu finden, wo ich das irgendwie auslassen kann. Genau, und ich habe mich schon immer damit beschäftigt an sich. Dann, wie gesagt, über diese Drumcover-Geschichte das erste Mal irgendwie so ein bisschen zum Produzieren davon gekommen, mit einer großen Hilfe natürlich. Alles, was ich jetzt eigentlich kann und weiß, habe ich von dem Mann, der hier neben mir sitzt. Und ja, darüber quasi dahin gekommen.
Ich habe gesehen, Asuka, du hast in dem Fake Idol Musikvideo teilweise ein Rise of the North Star T-Shirt an. Ist das immer noch so die Musik, mit der du dich auch identifizieren kannst?
Das T-Shirt speziell habe ich an, weil es gut zu meinem Outfit gepasst hat, aber ich höre noch sehr gerne auch härtere Musik, gerade im Metalcore-Bereich, so Bands wie I Prevail, Falling in Reverse und ja, also ganz viele Bands in der Richtung, Sleep Token, die feiere ich immer noch sehr, auch wenn ich selber an sich jetzt nicht mal so eine Musik höre, aber wer in Fake Idol reinhört, wird eine Überraschung erleben, da wird er nämlich auch einen Metal-Breakdown finden und ich glaube, dass es total die coole Hommage ist an das, was ich mal gemacht habe und auch immer noch feier.
Yes, wenn ich dazu was ergänzen darf, ich glaube, das ist auch diese Diversität, die uns mit verbindet, weil wir eben über sehr viele Genres auch miteinander einfach sprechen und connecten können und ich auch nicht klassisch jetzt nur aus dem Haut drauf Deutschrap komme, auch wenn ich so ein Guilty Pleasure habe, mir Farid Bang und Kollega Texte anzuhören und die auch zu fühlen. Ist eben genau das, ich weiß noch, die erste Connection, die wir hatten, war, dass ich Voices von Motionless and White irgendwie gesungen habe auf dieser Party und Asuka sich dachte, was, du kennst das? Weil er mich auch ja eben komplett dem Assi-Deutschrap eher zugeschrieben hatte. Ja, und darüber ist das eben entstanden und ich glaube, dass genau das, was diese Diversität bei uns auch ausmacht und die auch auf diesem Record zu finden ist, dass wir eben in allen möglichen Genres irgendwie reindippen können und auch ein Verständnis dafür aufbringen, auch einfach, weil wir selbst von den ganzen Genres Fans sind.
Geiler Song auch, muss ich kurz nochmal dazwischen werfen.
Auf jeden.
ihr bezeichnet eure Musikrichtung als D-Pop, also quasi K-Pop mit deutschen Texten. Was ist für euch K-Pop? Also was ist die Essenz von K-Pop? Was würde jetzt zum Beispiel ein K-Pop-Instrumental von einem amerikanischen Pop-Song zum Beispiel unterscheiden?
Ja, sehr schöne Frage. Also es gibt natürlich viele Parallelen und viele Inspirationen aus der westlichen Popmusik. Aber was gerade so die asiatische Popmusik ausmacht, sind Chord Progressions, also für alle, die keine Musik machen, Akkordfolgen, die ein bisschen jazziger sind, die in eine Richtung gehen, die unerwarteter ist. Dass da Melodien sind, die man so nicht erwartet. Bei vielen amerikanischen Songs kann man sich schon so ein bisschen denken, wie die Melodie weitergeht, wenn man den Song noch nicht gehört hat. K-Pop wechselt zwischen verschiedenen Genres. Da ist ein Pop-Song, der gleichzeitig dann danach in den Hip-Hop-Beat wechselt und vielleicht auch mal in den Rock-Teil übergeht. Und man merkt sehr in vielen Songs, wie das sehr aufs Tanzen und die ganze, das Gesamtbild als Choreografie und als Gesamtperformance da ausgelegt ist. Und gerade bei den Gruppensongs, dass da jeder Member seinen eigenen Part hat, dadurch sind die Gesangsmelodien auch total unterschiedlich. Alle zwei oder vier Takte passiert was Neues. Das ist jetzt nicht aufs Instrumental bezogen, aber so allgemein ist die Komposition in K-Pop viel abwechslungsreicher oft und die trauen sich mehr.
Da auch direkt die Frage, wo wir gerade beim Tanzen waren. Ich habe gesehen, dass viele von euren Musikvideos auch Tanz beinhalten. Wie choreografiert man sowas?
Wir haben selber nicht das Talent dazu, Choreografien zu entwickeln. Und wir sind jetzt auch nicht die besten Tänzer. Wir machen es gerne und es macht Spaß, auf der Bühne das zu performen und in unseren Musikvideos. Aber wenn wir dann eigene Choreografien brauchen für unsere Songs, dann holen wir uns dann Leute, die das können. Professionelle Tänzer.
Genau, wir haben Choreografen aus Berlin dafür gefragt, der über das ganze Projekt auch ein guter Freund tatsächlich geworden ist. Und wir haben natürlich zu manchen Parts schon unsere eigenen Vorstellungen gehabt und die da auch mit einwirken können. Aber ja, um so eine Choreografie wirklich von Scratch selbst zu machen, haben wir nicht die Erfahrung und auch nicht das Talent dafür.
Wie sehen denn solche Vorstellungen aus? Was überlegt ihr euch denn dann? Woran macht ihr das fest, was man an dem Part vielleicht machen könnte?
An der Energie des Songs und das, was der Text vielleicht auch vorgibt. Und das, was auch am meisten Eindruck macht, was im Gesamtbild mit unseren Background-Tänzern auch einfach geil aussieht, wo man das sieht und denkt, boah, krass. Und das ist was, was ich auch gerne mehr im Metal sehen würde. Also es wäre total geil, wenn Metal-Bands auch sowas machen würden, weil gerade wenn so die Breakdowns hitten, das, also für alle, die kein Metal hören, das sind sozusagen die Drops, was man im Pop oder im EDM als Drop bezeichnet, ist das im Metalcore und das wäre total krass, wenn ihr das auch machen und da dachten wir uns, ja, lass machen, wenn das kein anderer macht.
Ja, voll. Wir unterhalten uns oft darüber, dass wenn wir ein neues Musikvideo sehen oder auch Live-Auftritte von Metal-Bands, die wir auch feiern, dass da so Lücken in der Show quasi gibt, in dem, dass da eigentlich keiner was macht und ja, es gibt ja eigentlich verschiedenste Bands, die da, weiß nicht, synchronisiert Headbang oder ähnliche Sachen machen, aber genau so eine Tanzmoves sind eben eigentlich auch dafür da oder können sehr gut das ganze Gefühl und den Inhalt vom Song nochmal auf eine nächste Stufe oder nochmal untermauern, nochmal besser rüberbringen. Und es gibt einfach Sachen in einem Song, die sind sehr groß, wenn man da zu große Bewegungen macht und die mitfühlt, dann delivert das auch einfach nochmal ganz anders zum Fan, als ja, wenn man das eben nicht tut.
Also ihr meint jetzt wahrscheinlich nicht dieses synchronisierte Laufen und in Krabbenposition gehen von so 2007 oder so?
Genau, das ist jetzt natürlich ein bisschen witzig, aber darüber haben wir uns unterhalten, dass das ja im ganz, ganz runtergespeckt im Grunde ja sowas eigentlich ist oder was die Grundlage von sowas ist, was ja viel cooler wäre, wenn man da in einem Großen wirklich eine kleine Choreografie hat oder sowas oder einfach eine Tanzeinlage hat zu so einem Part.
Wie schreibt ihr denn Songs als zwei Lyriker? Also klar, auf der Split EP sind auch Songs drauf, die euch einzeln featuren. Aber wie schreibt man einen Song zu zweit, vor allen Dingen mit Lyrics?
Ich bin gar nicht so der Songtext-Typ, dass es mir so extrem wichtig ist, dass jede Zeile so ein übelst tiefes Meaning hat. Ich bin da sehr musikfokussiert und ich mache meistens den Beat zuerst oder denke mir zuerst einen Songtitel oder eine Zeile aus und baue darauf dann das Konzept des Songs aus. Also mir reicht das, wenn es geil klingt und wenn das Meaning da gut rüberkommt und man da denkt, boah, klingt cool. Deswegen sind wir da ganz gut aufgeteilt, weil Kickpunch Pow ist da gerade auch als Rapper da sehr fokussiert auf die Texte und ich glaube, wir ergänzen uns da gut, wenn wir nebeneinander sitzen und gegenseitig da uns austauschen.
Ja, voll. Vor allem, weil Azuka viel englische Lyrics früher geschrieben hat, habe ich das Gefühl, dass wir uns da perfekt ergänzen, weil meistens die Melodien der Topline oder einfach so Folgen sehr poppig sind und die viel so reingebracht werden, dann wir oder mit meinem Wissen und Anspruch auch in deutschen Texten, wir dann viel daran knobeln, sage ich mal, und dann am Ende eben genau das Ergebnis rauskommt, was man hört.
Mal ein Switch thematisch. Und zwar, ihr habt schon auf einigen wirklich großen Bühnen gespielt. Also unter anderem habt ihr auf dem Krämerbrückenfest gespielt und Azuka, du warst natürlich auch bei The Voice of Germany. Wie geht man denn mit Lampenfieber bei sowas um? Wie bereitet man sich auf so einen Auftritt vor?
Ich glaube, viel durch Erfahrung. Also sobald du schon aufgetreten bist und dann auch weißt, was das für ein Gefühl ist, wenn du auf die Bühne gehst, dann kannst du es besser einordnen, wenn du es wieder machen musst. Was aber absolut kein Ding ist, was ich schon mal gemacht habe, war bei The Voice of Germany zu sein. Und ich glaube, ich hatte noch nie mehr Lampenfieber als in dem Moment, als ich vor diesem Tor stand und gewartet habe, bis sich das öffnet und ich dann auf die Bühne gehe. Und dann sehe ich da sonst wie viele 100 Leute und die Jurystühle da umgedreht. Da war ich da, also da so sehr, war ich noch nie aufgeregt. Aber ja, wenn du dann anfängst zu singen, dann musst du versuchen, dich darauf zu konzentrieren, dass du dein Ding machst und dass du da fokussiert bleibst. Und das klappt manchmal richtig gut. Manchmal gewinnt dann die Nervosität für eine Weile. Aber ich glaube, je mehr du das machst, desto erfahrener wirst du dann und kannst dann mit dem Lampenfieber besser umgehen. Ich war auch mal auf einer Convention, einer Musikbusiness-Convention hier gleich in der Nähe in Erfurt, die Mittelgrün-Con. Und da gab es auch so einen Kurs, wo man lernen konnte von einem Profi, wie man mit Lampenfieber umgehen kann. Da gibt es auch verschiedene Atemtechniken und verschiedene Sachen. Das ist eigentlich alles nur eine psychische Sache. Und ich glaube, wenn man seinen Körper gut drauf einstellt, dann beruhigt das auch den Verstand. Und so gehe ich dann persönlich damit um.
Und du jetzt als jemand, der zumindest so, was ich bisher gehört habe, weniger Live-Erfahrung hat als Asuka zum Beispiel, wie machst du das?
Ja, also ich habe erstmal riesen Respekt vor diesem The Voice-Auftritt zum Beispiel auch gehabt, weil ich war ja nur im Family- und Friends-Bereich und mir haben die Knie schon geschlackert, das muss ich einfach mal so sagen. Ich glaube, was Asuka sagt, das stimmt schon. Umso mehr Erfahrung man hat, desto mehr, ich sag mal, stumpft einen das nicht ab, aber desto mehr kann man einfach das einordnen, was da passiert und dadurch damit auch umgehen. Sonst ganz unterschiedlich. Tatsächlich bin ich direkt vorm Auftritt meistens eher ein bisschen ruhiger. Und meistens übernimmt die Freude auf das, was ich da jetzt machen kann, im Verhältnis oder im Vergleich zu dem, wie viel Angst ich jetzt davor habe, dass etwas schiefgehen kann oder wie ich mich jetzt da fühle. Aber dennoch kommt vor allem ja einen Tag davor oder sowas meistens bei mir das rein, oh, morgen ist der und der Auftritt. So ein direktes Lampenfieber, so dass ich irgendwie gar nichts machen kann oder einen kleinen Blackout habe oder so, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich bin da eher der Typ, bei dem das irgendwie weiter im Voraus kommt und dann kurz davor, ja, ich mich darauf konzentrieren kann.
Wie kam denn der Auftritt bei The Voice of Germany überhaupt zustande? Wie ist der Prozess da gewesen?
Ich war vor 3 Jahren schon mal beim Casting und habe es dann nicht ins Fernsehen geschafft. Und dachte mir, okay, vielleicht soll es nicht sein. Und dann haben sie mich dieses Jahr angeschrieben und gefragt, ey, wir finden total cool, was du machst. Willst du es nicht nochmal versuchen? Hast du Bock? Und dann habe ich erstmal so einen Monat überlegt, ob ich es überhaupt machen will. Und dann dachte ich mir so, okay, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ey, habt mir geschrieben, sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Ja, brauchst du mich noch? Ich hätte Bock. Und dann haben die gesagt, naja, eigentlich sind wir schon voll, aber ich rufe dich an, falls wir noch jemanden brauchen. Und ich dachte so, okay, das wird eh nichts. Und ruft die Redakteurin mich echt eine Woche später an und sagt, ja, hast du doch Lust? Also wir würden dich schon nehmen. Hab ich gesagt, ja, wann ist es? Ja, nächste Woche geht's los. Und dachte ich so, okay, ich sag alles andere ab, ich bin dabei. Und dann war ich dabei.
Gut, gehen wir mal auf eure neueste Musik ein. Fake Idol, wenn man sich die Lyrics mal anschaut, wirkt wie eine Message an Kritiker. Ist das tatsächlich was, was ihr erlebt habt? Also gibt es da eine besondere Erfahrung, die ihr damit gemacht habt, das euch inspiriert hat, diesen Song zu schreiben? Oder ist das eher was Generelleres?
Das ist auf jeden Fall ganz stark von Erfahrung geprägt. Ich bin, als ich angefangen habe mit meiner Solo-Karriere als Cindy Masuka auf viel Aufmerksamkeit gestoßen und mit positiver Aufmerksamkeit kommt auch immer negative Aufmerksamkeit. Und ich habe total viel damit zu kämpfen gehabt, dass es dann plötzlich viele Leute gibt, die mir alles Mögliche an den Kopf werfen, was man eigentlich nicht hören will. Du kannst nicht singen, siehst nicht gut genug aus, bist zu fett, du kriegst das nicht hin, du wirst es nicht schaffen und deine Musik ist scheiße und gib einfach auf und alles Mögliche habe ich da schon gehört und deswegen bin ich da einfach in einen Prozess reingeraten, wo ich da sehr versuchen musste, da in ein Wachstum zu kommen, dass ich auch damit umgehen kann und dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, halt nachdem ich den Film Barbie gesehen habe, wo es auch viel um Erwartungsbilder gibt. Ich will jetzt auch einen Song schreiben, der davon inspiriert ist, dass man als Künstler Erwartungsbildern da entsprechen muss und dass da auch viel auf Social Media, was meiner Meinung nach Segen und Fluch ist für diese Gesellschaft, gerade dadurch, dass Social Media ist es ganz stark, wie man da als Künstler unter Druck gesetzt wird. Und das war dann die Inspiration für Fake Idol. Dann habe ich dann Kickpunch V davon erzählt und habe gemeint, ey, hast du Bock, dass wir das nicht zu zweit als Doppelpack rüberbringen und die Message da reinhauen. Und er hatte da sofort Bock drauf. Und so ist dann die Idee entstanden vor schon über einem Jahr tatsächlich.
Ja, gleichzeitig ist das auch ein, ich sag mal, ein Weckruf oder auch die Idee daran, dass man seinen Traum nicht aufgeben soll und dass man, wenn man was verfolgt, auch wenn man da Gegenwind bekommt dafür, dass man von sich selbst überzeugt sein darf und sollte und das durchzieht und sich da nicht von seinem Weg abbringen lässt. Genau. Und selbst wenn man Fehler macht, die einfach aus denen lernt und weitermacht.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass du besonders bei Fake Idol auch durch den Film Barbie inspiriert warst. Ihr seid ja auf dem Cover von der Split-EP auch so als Puppen so im Stil von Ken so in die Richtung zu sehen. Ist das das ist wahrscheinlich dann auch die Inspiration dafür?
Ja, genau. Das ist die Inspiration vom Visuellen. Gleichzeitig hat uns das Bild oder auch das Meaning sehr gefallen, dass man so in ein Bild gedrückt wird, wo man vielleicht gar nicht so sein möchte. Und man ja quasi eine Lyric ist auch, oder ein Text ist auch gefangen in Plastik und Glamour. Man ist ja einfach trotzdem eine ganz private Person mit seinen eigenen Gefühlen, mit seinen eigenen, ja, Umgängen mit Sachen. Und man möchte natürlich sich und seine Musik einer möglichst breiten Zuschauerschaft zeigen. Dennoch hat man immer gleich das Echo, wie man denn auch in so einem Erwartungsbild wieder sein soll und muss und wird irgendwie auch in so eine Rolle gleichzeitig gesteckt. Und das haben wir uns gleich mit zu eigen genommen oder genutzt, um eben, ja, Fake Idol zu schreiben und haben das auch visuell transportieren wollen.
Ich fand auch ganz niedlich den kleinen Aufdruck Awesome Music Inside. Kam die Idee von euch?
Na klar. Also, wir haben verschiedenste Designs ausprobiert und wir wollten irgendwie natürlich einen Twist bringen, beziehungsweise wie eine Werbung, wie so eine Barbie-Puppen oder eine Puppenwerbung wirken lassen, beziehungsweise wie so eine Verpackung eben aussieht. Und ich glaube, man muss eben drauf einlassen können, auch auf das Ende von dem Song. Aber ich denke, oder auch was das Feedback jetzt kam, dass wir da viele nicht nur überraschen, sondern auch überzeugen konnten oder eben den Twist bringen konnten, den auch gefällt. Und da ist eben einfach Awesome Music Inside.
Das, ja, vor allem müssen wir unsere Designerin Nina, die das Cover designt hat, da Credits geben. Die ist nämlich auf die Idee gekommen, da Awesome Music drauf zu schreiben. Und dann haben wir so gedacht, okay, das passt eigentlich perfekt zu dem, was wir uns da dazu gedacht haben.
Bei Social Media, besonders bei TikTok, bist ja besonders du, Asuka, aktiv. Welchen Einfluss, denkst du, hat das Ganze auf deine Laufbahn gehabt, diese... Also es wird ja auch besonders gerne auch in anderen Texten erwähnt, dass du 120.000 Follower, glaube ich, sind es gerade, auf TikTok hast. Welchen Einfluss, glaubst du, hat das auf deine musikalische Karriere bisher gehabt?
Ich glaube, 80% von dem, was ich so erleben darf und was ich so für Möglichkeiten bekommen habe in der Industry, ist, glaube ich, durch TikTok gekommen, weil da ist einfach eine unglaubliche Reichweite entstanden, wo so viele Leute auf mich aufmerksam geworden sind, dass dann Auftrittsanfragen und Collaboration-Anfragen alles so reingekommen ist. Also ich denke, dass es ein essentieller Teil davon ist, dass ich da jetzt bin, wo ich jetzt bin.
Was war denn so ein Hochpunkt jetzt von dem, was ihr gemacht habt? Was war denn so der unwirklichste Moment, um es mal so zu sagen?
Also ich glaube, gegipfelt hat es bei mir persönlich, als ich auf die Bühne von The Voice of Germany gegangen bin. Also der Moment, bevor die Band angezählt hat und ich dann um mich herum geguckt habe und mir dachte, okay, da sitzen jetzt die Coaches, da sind Kameras, wo mich jetzt Millionen von Leuten später sehen werden und diese 300 Leute hier im Studio, da hat es darin gegipfelt, dass ich mir dachte, okay, krass, ich bin jetzt hier und ich habe vor 15, 16 Jahren davon geträumt, irgendwie im Fernsehen zu sehen zu sein mit meiner Musik, und das war der Höhepunkt. Aber was auch mega geil war, war das Krämerbrückenfest, wo ich ja den Auftritt gewonnen habe, dadurch, dass ich den Thüringen Grammy, den Newcomer-Preis 2024 gewonnen habe. Dadurch kam das ja, und da auf so einer großen Bühne zu sein, wo du auf Bildschirmen zu sehen bist und da deine Musik spielen zu können. Also das war auf jeden Fall auch der zweite Höhepunkt.
Ja, voll, da kann ich nur mitgehen. Auch weil ich selbst aus Erfurt komme und natürlich das Kremer Brückenfest auch in Erfurt war. Und auch die Aufnahmen davon, das fühlt sich immer noch manchmal sehr surreal an, wenn man das anguckt, weil diese Bühne wirklich so groß war und oder ich auch stolz bin, dass wir darauf auch irgendwie so abliefern konnten, beziehungsweise einfach eine Show hatten, die dem irgendwie auch gerecht geworden ist. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Erfahrung gewesen.
Wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen über Metalcore gesprochen, beziehungsweise der Einfluss, den Metalcore auf euch hat. Und auf Fake Idol, wie ihr auch schon erwähnt habt, ist ja auch ein Metalcore-Breakdown mit drauf. Habt ihr denn Ambitionen, auch mehr noch so ein bisschen in diese Richtung musikalisch zu experimentieren?
Ja, auf jeden Fall, weil ich bin ja da schon so gut drin, dass ich mich da noch nicht mal mehr einarbeiten muss, um da zu verstehen, wie das funktioniert. Aber ich möchte jetzt quasi keinen Full-Blown-Metalcore machen als Solokünstler, sondern da auch da noch asiatische Popkultur und asiatische Einflüsse mit einfließen lassen, weil ich glaube, es macht halt machht noch nicht so viele, vor allem halt in Deutschland gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenige Künstler, wo das zutreffen würde. Deswegen will ich da auf jeden Fall noch mehr Gitarren und echtes Schlagzeug dabei haben in zukünftiger Musik. Also da sehe ich mich schon voll.
Ja, voll. Ich bin noch sehr am Ausprobieren, was generell so ein Sound mit angeht, wo ich mich länger sehe. Ich glaube, ich mag sehr verschiedenste Art von Beat zu picken und irgendwie mich auszuprobieren. Ich habe ein paar Sachen zurzeit in der Hinterhand, aber was uns auf jeden Fall verbindet, ist, dass wir beide Riffs und Gitarren mögen. Und auch in modernerer Rap-Musik kann man auf jeden Fall mindestens gesampled Gitarren gut gebrauchen. Genau. Mal gucken, was da noch so alles passieren kann.
Habt ihr denn vor, auch weiter zusammen Musik zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenigstens live sind wir sowieso miteinander vertreten. Und selbst wenn wir jetzt nicht auf dem Record von jemand anderem drauf sind, ist das, glaube ich, allein durch die Freundschaft schon gang und gäbe, dass wir uns gegenseitig Sachen hin und her schicken, mal miteinander schreiben, irgendwie Ideen austauschen. Das ist auf jeden Fall nach wie vor ja einfach auch Grund von der Freundschaft mit.
Ja, auf jeden Fall, weil was vielleicht viele, die jetzt keine Musik machen, nicht so auf dem Schirm haben, es gibt immer Leute, die an deinen Songs mitschreiben, aber halt selber keine Artists sind oder halt Artists sind, aber jetzt selber auf dem Song nicht mit drauf vertreten sind. Da gibt es ja immer Leute, die von außen mithelfen, sei es der Produzent, sei es Songwriter, und wir sind da eigentlich immer gegenseitig da für uns da und helfen uns da gegenseitig. Ich gerade so bei Production ist schon so, und Songwriting ist schon mein stärkstes Ding, und bei Kickpunch Power auf jeden Fall, was Texte angeht, und da ergänzen wir uns sehr gut. Und egal, ob das jetzt ein Kickpunch Power oder der New Azuka Song ist, da werken wir eigentlich immer gegenseitig mit.
Gut, als letztes nochmal, habt ihr denn eine Message an eventuell zuhörende Amateurmusiker oder Leute, die Musik gerne ausprobieren möchten?
Auf jeden Fall. Also wir können euch nur raten, ihr macht Musik, weil ihr das liebt, weil es eure Leidenschaft ist und weil ihr gerne vielleicht davon leben wollt oder zumindest auf großen Bühnen spielen wollt. Und es ist kein leichter Weg. Es wird immer wieder Rückschläge geben und es wird auch aber genauso tolle Momente geben. Und bleibt immer dran, lasst euch das nicht ausreden. Versucht aber auch immer wieder besser zu werden in dem, was ihr macht, mit eurer Stimme und eurem Instrument. Bleibt immer humble und arbeitet hart. Und wenn ihr immer dran glaubt und euch ganz, ganz hart da reinhängt und die ganzen Stunden reinsteckt, dann wird auch was zurückkommen.
Voll. Ich glaube, im Generellen kann man sagen, glaubt einfach an eure Träume und macht die Sachen dafür, die das verlangt. Und dann werdet ihr am Ende zurückgucken können und sehen, was für einen Weg ihr gegangen seid. Schon allein darauf könnt ihr stolz sein. Und das Produkt, was man dann jeweils zu diesem Zeit rausbringen kann, ist auch einfach, erzählt immer eine Geschichte und bringt einen immer weiter und ist immer eine Sache, auf die man ja mit Stolz blicken kann, wo man sich eben nicht irgendwie hat überzeugen lassen, dass es vielleicht eine bessere Idee wäre, das nicht zu tun.
Gut, dann danke ich euch ganz herzlich für das Interview. Danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung, sehr gerne.
So, jetzt zum Abschluss aber auch nochmal ein bisschen Musik, und zwar als erstes Fake Idol von The New Azuka und Kick Punch Pow.